Willkommen zum Autoreifer-6-Podcast. In der heutigen Episode besprechen wir das Hörspiel Nixon Sommer aus der Reihe Die drei Ausrufezeichen. Hallo Heike, das ist ja eine Serie, die es in unserer Kindheit nicht gegeben hat. Hättest du sie dennoch damals gehört?
Hallo Marc. Ja, ich glaube schon. Die drei Ausrufezeichen habe ich irgendwann mal zufällig in der Bücherei entdeckt, weil diese Bücher neben den drei Fragezeichen aufgereiht waren. Die drei Fragezeichen kannte ich natürlich und dann dachte ich mir, drei Ausrufezeichen, was ist das denn? Ist das irgendwie eine Parodie oder meinen die das ernst? Neugierigerweise habe ich mir dann mal ein Buch davon ausgeliehen und fand es eigentlich ganz spannend. Ein bisschen später habe ich dann auch die Hörspiele davon entdeckt und daran bin ich hängen geblieben. Die sammle ich auch bis heute. Bei den Büchern, ja, die lese ich sporadisch mal, aber eigentlich ist es auch wieder eine Hörspielserie, die ich konsumiere. Starten wir wie immer mit den allgemeinen Fakten. Wie gesagt, die drei Ausrufezeichen sind eine neuere Serie. Die Bücher gibt es seit 2006, die Hörspiele seit 2009. Geschrieben werden die Geschichten von wechselnden Autorinnen. Interessant fand ich, dass unter anderem auch Kari Erlhoff für die drei Ausrufezeichen schreibt. Sie ist ja auch eine Drei-Fragezeichen-Autorin. Ich persönlich kann jetzt keinen Unterschied in den Schreibstilen wahrnehmen. Das heißt, für mich ist es völlig egal, welche dieser rotierenden Autorin die Geschichte gerade geschrieben hat. Ich merke das der Geschichte nicht an. Bis heute gibt es knapp 100 Bücher und die Hörspiele hinken natürlich mal wieder etwas hinterher. Da sind bis zum heutigen Tag ungefähr 80 erschienen. Die Bücher standen, wie gesagt, genau neben den drei Fragezeichen-Büchern. Das ist auch kein Zufall, denn die drei Ausrufezeichen erscheinen genauso wie die drei Fragezeichen beim Kosmos Verlag. Ich habe den Eindruck, dass der Kosmos Verlag die drei Ausrufezeichen tatsächlich bewusst als Gegenentwurf zu den drei Fragezeichen konzipiert hat, als Serie, die sich hauptsächlich an Mädchen richtet. Die drei Ausrufezeichen sind ein Detektivclub von drei Mädchen. Es gibt einige eindeutige Parallelen zu den drei Fragezeichen, die auch gerne mal erwähnt werden. Also eine der Ausrufezeichen ist ein glühender Drei-Fragezeichen-Fan, liest ständig diese Bücher und erwähnt gelegentlich auch mal den ein oder anderen Fall der Fragezeichen. Auch die drei Ausrufezeichen haben eine Visitenkarte, die in jeder Folge übergeben wird, im Gegensatz zu den drei Fragezeichen aber nicht jedes Mal vorgelesen wird. Nur aus den Büchern wissen wir, dass die Ausrufezeichen da durchaus selbstbewusst auftreten, während es bei den drei Fragezeichen ja heißt, wir übernehmen jeden Fall, haben die drei Ausrufezeichen sich dafür entschieden, auf ihre Visitenkarte zu drucken, wir lösen jeden Fall. Was die beiden Serien auch noch unterscheidet, ist, dass bei den drei Ausrufezeichen die Beziehungen der Detektivinnen zu wechselnden Boyfriends doch manchmal ziemlich viel Raum einnimmt. Da gab es ja bei den drei Fragezeichen nur mal einen kurzen Ausflug in den Crime Busters, dass da diese Freundinnen aufgetaucht sind, was bei den drei Fragezeichen aber sehr schnell wieder zurückgedreht wurde. Von den drei Ausrufezeichen gibt es mittlerweile auch ein ganzes Universum, unabhängig von Büchern und Hörspielen, die genauso wie die drei Fragezeichen-Hörspiele auch bei Europa erscheinen, gibt es mittlerweile auch einige Ableger von den drei Ausrufezeichen, Adventskalender, Pocketbücher, Bücher für Leseanfänger. Es gibt mittlerweile auch mindestens einen Kinofilm, einige Reiseführer und diverse Merchandise-Artikel. Kommen wir jetzt zum Hauptcast. Da ist natürlich zuerst mal der Detektivinnen-Club. Initiatorin des Clubs ist Kim Jülich, 13. Sie geht in die 7. Klasse der Georg-Lichtenberg-Gesamtschule, schreibt in ihrer Freizeit Krimi-Geschichten und hängt eines Tages einen Zettel am schwarzen Brett im Jugendzentrum auf, auf dem sie Gleichgesinnte sucht, mit denen sie einen Detektivclub gründen kann. Kim kennt sich gut mit Technik aus, ist erfindungsreich und schreibt auch Tagebuch und führt praktisch die Notizen, in denen alle ihre Ermittlungsergebnisse immer festgehalten werden. Sie hat zwei kleine Brüder, Zwillinge. Ihr Vater ist Uhrmacher und hat eine eigene Werkstatt im Haus. Ihre Mutter ist Lehrerin und wird im Laufe der Serie irgendwann zur Schuldirektorin befördert. Und im Laufe der Serie schafft sich die Familie auch noch einen Hund an, der relativ unerzogen ist und eigentlich keine Rolle spielt, sondern nur ab und zu mal für irgendwelche Scherze oder Aufreger gut ist. Die erste, die sich auf den Aushang im Jugendzentrum hin bei Kim meldet, ist Franziska Winkler, auch sie ist 13, geht in die Parallelklasse auf der Georg-Lichtenberg-Gesamtschule. Allerdings haben sich die beiden bisher höchstens vom Sehen mal getroffen und kennen sich noch nicht, lernen sich erst durch diesen Detektivclub kennen. Franziska ist sehr sportlich, sie reitet, skatet, joggt und probiert gerne alles Neue mal aus. Sie ist auch immer gut für einen lockeren Spruch. Und außerdem ist sie sehr tierlieb, besitzt ein eigenes Pony, Tinker, und ein hinkendes Huhn namens Polly, das auch in dieser Geschichte eine Rolle spielen wird. Die Familie Winkler wohnt etwas außerhalb in einem großen Haus, in dem auch die Tierarztpraxis ihres Vaters untergebracht ist. Die Mutter hilft dem Tierarzt öfters mal in der Praxis und irgendwann macht sie ihren eigenen Kuchenbäckerbetrieb auf beziehungsweise eröffnet auch noch ein Gartencafé auf diesem ganzen Gelände. Zur Familie gehören außerdem ein älterer Bruder und eine ältere Schwester. Und im Verlaufe der Serie zieht auch die Oma irgendwann zu Familie Winkler in dieses große Haus.
Die dritte im Bunde wird Marie Grevenbroich, die sich auch auf die Anzeige meldet. Sie ist ein Jahr älter, 14, und geht auf das Heinrich-Heine-Gymnasium. Sie ist musisch interessiert, nimmt auch Gesangsstunden und Schauspielunterricht. Marie ist Einzelkind. Ihr Vater ist ein bekannter Schauspieler und der Star einer Krimiserie, der Vorstadtwache. Später ändert sich aber der Zustand der Familie. Es wird eine richtige Patchwork-Familie. Marie bekommt eine Stiefmutter, eine Stiefschwester und im Laufe der Serie auch noch einen Halbbruder. Die Grevenbroich sind eine recht reiche Familie. Sie wohnen zuerst in einem sehr großen Penthouse und später sogar in einer Villa. Dann ist noch als Nebencharakter zu nennen, der aber häufiger auftritt und auch eine Rolle in manchen Fällen spielt, Michi Milbrand. Er ist der, man kann fast sagen, langjährige Freund von Kim im Laufe der Serie, allerdings trennen sie sich später. Er ist gut in Chemie und er führt häufig Analysen für die drei Ausrufezeichen durch, wenn sie irgendwelche Pulver oder Getränke untersuchen müssen, um herauszufinden, ob darin Giftstoffe vorhanden sind. Natürlich darf auch eine Verbindung zur Polizei nicht fehlen. Die stellt hier Kommissar Peters dar, der allerdings keine tragende Rolle hat. Er wird meist nur zum Schluss eines Falles im Hörspiel gerufen, wenn die Verbrecher schon dingfest gemacht worden sind, um sie zu verhaften. Manchmal darf er auch die drei Ausrufezeichen befreien. Und es gibt dann immer die obligatorische Rede, meldet euch in Zukunft bitte früher, wenn ihr ein Verbrechen entdeckt habt. Interessant am Cast fand ich, dass der Hauptcast, so wie es aussieht, sehr, sehr viel langsamer, wenn überhaupt, altert. Die drei Ausrufezeichen zum Beispiel haben nie Geburtstag. Der Nebencast aber durchaus. Denn wie schon angesprochen, Marie bekommt ja einen Halbbruder. Sprich, der war irgendwann nicht geboren. Dann war er ein Baby, auf das Marie aufpassen muss. Und es gibt sogar Folgen, wo er in den Kindergarten geht und spricht. Außerdem macht Michi später eine Ausbildung und fängt dann sogar ein Studium in einer fremden Stadt an.
Wenn man alle Fälle in der richtigen Reihenfolge sich anhört, gibt es auch immer einen Jahresverlauf. Das heißt, aufeinanderfolgende Fälle spielen dann auch meistens in aufeinanderfolgenden Jahreszeiten. Und anhand dieser vergangenen Jahreszeiten habe ich mal überschlagen, dass mittlerweile seit der Clubgründung mindestens 5 Jahre vergangen sein müssen. Trotzdem scheinen die drei Ausrufezeichen immer noch 13 bzw. 14 zu sein. Eine Besonderheit der Hörspiele ist, dass sie ohne Erzähler auskommen. Oft gibt es zusammenfassende Szenen, die dann so ausgestaltet sind, dass Kim in ihr Detektivtagebuch schreibt. Sie erzählt dann, was in einer bestimmten Szene oder in einem Ermittlungsschritt passiert ist und nebenbei hört man immer Tippgeräusche. Wiederkehrende Elemente in den Hörspielen sind einmal die Visitenkarte, die in jedem Fall mindestens einmal irgendwo übergeben wird. Dann haben die drei Ausrufezeichen einen eigenen Powerspruch, den sie immer dann aufsagen, wenn sie gerade besonders viel Energie für ihre Ermittlungen benötigen, der darin besteht, dass sie die Hände zusammenlegen, einer 1, einer 2, einer 3 sagt und sie dann alle die Hände wieder hochreißen mit Power. Und am Ende fast jeder Folge gibt es noch den Ausspruch, die drei Ausrufezeichen sind gut, die drei Ausrufezeichen sind besser, die drei Ausrufezeichen sind unschlagbar. Und wenn sie, wie es öfters mal vorkommt, im Ausland ermitteln, wird dieser Spruch dann gerne auch mal in die Landessprache übersetzt. Genau wie die drei Fragezeichen haben auch die drei Ausrufezeichen ein Hauptquartier. Hierbei handelt es sich um einen alten Pferdeschuppen auf dem Gelände der Familie Winkler, den die drei Ausrufezeichen in mühevoller Arbeit entrümpelt, renoviert, hergerichtet und gemütlich eingerichtet haben. In diesem Schuppen steht auch eine alte Pferdekutsche, die sie mit bunten Ausrufezeichen bemalt haben. und in die sie sich zurückziehen, wenn sie sehr geheime Besprechungen haben. Außerdem treffen sie sich regelmäßig in ihrem Stammcafé, dem Café Lomo, und trinken dort einen Kakao-Spezial mit Vanillearoma, beziehungsweise im Sommer die Sommervariante davon namens Lick. Lomo Iced Choc Kick, ein eisgekühlter Kakao mit Vanilleeis und Schokostreuseln. Und ein weiterer Ort, an dem sich die drei Ausrufezeichen noch öfters aufhalten und wo gerne mal neue Fälle aufgegabelt werden, ist das Jugendzentrum, wo der Club ja auch seinen Ausgang nahm. Die Hörspielserie macht in meinen Augen eine Entwicklung durch. In den frühen Folgen ist noch ein starker Fokus darauf, dass Franzi und Marie sich anfangs überhaupt nicht wirklich leiden können und so unterschiedlich sind, dass Kim oft vermitteln muss, weil die beiden überhaupt nicht miteinander klarkommen. Außerdem spielen die privaten Nebenhandlungen und Love Interests und Beziehungsprobleme der Mädchen in den frühen Folgen eine größere Rolle. Das wird in den späteren Folgen mehr und mehr ausgeschlichen. Da tauchen die Freunde eigentlich nur noch auf, wenn sie in den Fällen auch tatsächlich eine Rolle spielen. Das ist allerdings ein Unterschied zwischen Büchern und Hörspielen. In den Büchern haben die Freunde öfters mal noch größere Rollen. Die Hörspiele kürzen das erfreulicherweise ziemlich weit raus, sodass die Hörspiele sich mehr auf die Fälle konzentrieren können.
Der Club hat eine sehr gute Detektivausrüstung, teilweise bezahlt durch Belohnungen, die sie für gelöste Fälle erhalten haben. Unter anderem besitzen sie zum Beispiel ein Fingerabdruckset oder ein Gipsabdruckset zum Nehmen von beispielsweise Reifenspuren. Auch gehört ihnen ein Richtmikrofon. Daneben gab es zu Anfang der Serie noch einige Dinge, die heutzutage alle das Handy übernehmen kann. Sie hatten früher eine Digitalkamera und ein Aufnahmegerät. Das geht natürlich heute alles mobil. Und auch ein Peilsender, den sie selbst nicht hatten, weil er zu teuer war, lässt sich heute natürlich leicht über GPS-Ordnung eines Handys erledigen. Kim hat sich richtig fortgebildet, was Detektivarbeit angeht, diverse Bücher gelesen. Und zu Beginn des Clubs hat sie eine Liste gemacht aus ihren 3 Fragezeichen-Büchern, was die dortigen Detektive alles haben. Die gesamte Detektivausrüstung befindet sich im Hauptquartier in einem Rollcontainer. Daneben hätten sie gerne noch ein Metallsuchgerät gehabt, allerdings wäre auch das viel zu teuer und niemand kann sich vorstellen, wann sie das jemals für einen Fall benötigen würden. Marie ist darüber hinaus die Dietrich-Expertin, sie knackt alle möglichen Schlösser. Die 3 Ausrufezeichen haben sich auch bei Kommissar Peters Rat geholt bezüglich Detektivausrüstung. Und insbesondere zum Abnehmen von Fingerabdrücken hat er ihnen geraten, einen besonders hochwertigen Marderhaarpinsel zu nehmen. Und Marie, die sich gerne mal als Verwandlungskünstlerin älter schminken muss für die Fälle, hat einen solchen natürlich in ihrer Kosmetiksammlung vorrätig. Die speziellen Fakten. Der Nixon-Sommer ist Band 43 im Buch von 2013. Das Hörspiel, selbe Folgenreihung, ist 3 Jahre später erschienen. Es dauert etwa 55 Minuten. Und der eigentliche Fall beginnt nach etwa einem Fünftel. Der Titel Nixon-Sommer spielt jetzt für das Hörspiel keine große Rolle. Damit ist der Name einer Vorführung gemeint, die im Buch eine viel größere Rolle spielt, im Hörspiel aber nur am Anfang eine kleine. Auf dem Titelbild sehen wir Marie im Nixon-Kostüm auf den Armen eines Jungen. Die beiden anderen Ausrufezeichen sind im Hintergrund. Das ist eine Szene, die im Hörspiel nicht vorkommt. Der Klappentext nimmt nun nur Bezug auf einen der beiden Fälle, die im Hörspiel eine Rolle spielen, und zwar den Fall mit Holgers Mutter. Holger war früher der Freund von Marie. Die sonderbaren Ereignisse im Waldschwimmbad, die am Anfang im Hörspiel eine Rolle spielen, werden hier nicht angesprochen. Der Handlungszeitraum des Falls sind etwa 2 Wochen, die wir in 21 Szenen unterteilt haben, meist getrennt durch Musik.
In der ersten Szene befinden wir uns im Waldschwimmbad. Es ist 1 Woche vor den Sommerferien. Die 3 Ausrufezeichen haben sich auf ihrem Stammplatz unter der Kastanie versammelt und Marie hat Eis mitgebracht, in der Sorte Käsekuchen Kirsch Vanille. Marie erzählt, dass sie seit kurzem eine Eismaschine besitzen. Tessa, ihre Stiefmutter, hat die angeschafft und kreiert täglich verrückte Eissorten, weil sie schwanger ist. Und da kommen dann solche Kreationen wie Orange Karotte oder Sellerie-Sahne bei raus. Da sind die anderen beiden Ausrufezeichen dann doch roh, dass Marie diese komischen, verrückten Kreationen nicht mitgebracht hat. Marie erzählt dann etwas traurig, dass sie das Eis ja eigentlich für Holger gemacht hat. Marie und Holger waren früher schon mal ein Paar. Im Moment machen sie eine Beziehungspause. Sie sind sich beide nicht so ganz sicher, ob sie noch zusammen sein wollen oder nicht. Es wird eigentlich ganz klar, dass beide wieder in die Beziehung wollen, aber keiner sich so richtig traut, den ersten Schritt zu machen. Marie wollte jetzt bei einem Treffen mit Holger mit Eis diesen Schritt wieder wagen, hat aber in der Kommunikation insofern versagt, als sie Holger nicht erzählt hat, dass sie extra Eis für ihn zubereitet hat. Holger hielt das Ganze nur für eine lockere Verabredung und zieht jetzt ein Treffen mit seinen Sportkumpels vor. Und Franzi gibt den richtigen Tipp, vielleicht solltet ihr mal mehr miteinander reden. Im Buch erfahren wir jetzt auch, wie es um die Beziehung der anderen beiden Ausrufezeichen steht. Franzi ist zurzeit mit Felipe zusammen. In der Beziehung kriselt es allerdings ein bisschen, weil Felipe, ein Halbmexikaner, Heimweh nach Mexiko hat und überlegt, zumindest für ein Praktikum da für einige Zeit nach Mexiko zu gehen. Außerdem muss er zurzeit viel im Geschäft seiner Mutter aushelfen, sodass Franzi und Felipe sich im Moment relativ selten sehen können. Und auch Kim und Michi können nicht so viel Zeit miteinander verbringen, obwohl sie im Moment sehr glücklich miteinander sind. Aber Michi wird zu Beginn der Sommerferien erstmal 2 Wochen in Urlaub fahren, sodass auch da keine Treffen möglich sein werden. Insofern kann das Hörspiel ganz auf diese beiden Freunde verzichten und nur Holger spielt in diesem Hörspiel eine gewisse Rolle. Franzi hat vom Kiosk einen Flyer mitgebracht. Jugendliche zwischen 13 und 16 werden für eine Unterwassershow namens Nixensommer gesucht. Es soll eine Monoflossen-Performance aufgeführt werden. Die 3 Ausrufezeichen rätseln erstmal, was das sein soll, und Franzi haut schon ihren ersten Spruch raus. Naja, das ist halt, wenn du nicht an jedem Fuß eine Schwimmflosse hast, sondern beide Füße in eine Flosse steckst, so Mono halt. Das Training für diese Show soll 3-mal die Woche stattfinden und Teilnehmer an der Show erhalten freien Eintritt im Waldschwimmbad. Die 3 Ausrufezeichen beschließen, sich alle 3 für diese Show anzumelden. Im Moment ist sowieso kein anderer Fall in Sicht und die Sommerferien stehen vor der Tür. Um für dieses Training, das wie Kim argwöhnt bestimmt sehr anstrengend wird, gut gewappnet zu sein, gibt es dann jetzt auch gleich den Powerspruch.
In der nächsten Szene schreibt Kim das erste Mal in der Folge in ihr Detektivtagebuch. Der Eintrag ist aber nur sehr kurz, denn alle 3 wurden angenommen für die Show nächsten Sommer und der Detektivclub ist nun für den Sommer geschlossen. Dann machen wir einen Zeitsprung von einer Woche. Wir befinden uns jetzt am ersten Montag der Sommerferien. Die 3 Ausrufezeichen sind wieder im Waldschwimmbad. Und am Abend soll das erste Training stattfinden. Kim erzählt von einem Kindergartenexperiment. Kim isst gerne Gummibärchen und sie hätten damals ein Experiment gemacht, in dem Gummibärchen in Wasser gelegt werden und dann würden sie bis zu 4-mal so groß werden, weil die Gelatine aufquillt. Wir haben dieses Experiment einmal nachgestellt und zwar mit Gummibärchen, die keine Gelatine enthalten, sondern andere Substanzen. Carrageen, Pektin, Proteinhydrolysat oder Weizenstärke und haben die auch mal 1 Stunde lang in Wasser eingelegt. Allerdings ist da kaum was passiert, wenn überhaupt, dann haben umso Farbe verloren. Das scheint also nur mit Gelatine zu gehen. Im Hörspiel will Franzi jetzt das sofort ausprobieren, nimmt eine Cola raus, aber mit Cola wird es nicht gehen, denn damit werden die Gummibärchen zerfressen. Aber sie haben ja genügend Wasser, nämlich ein ganzes Schwimmbad voll. Also begeben sich die 3 Ausrufezeichen mit einem Gummibärchen in das Schwimmbecken und wollen es wachsen lassen. Dabei beobachtet sie einen Junge, der neugierig näher kommt. Und als er das sieht, meint er, ihr lasst euer Bärchen schwimmen. Das biegen sie aber gleich ab, denn so jung seien sie nicht mehr, dass sie eine Bärchenbadestunde machen. Sie erzählen von dem Experiment. Und auch der Junge, er heißt Blake, kann sich daran erinnern, dass er das ebenfalls im Kindergarten gemacht hat. Sie wären allerdings noch einen Schritt weiter gegangen, hätten es in heißem Wasser gemacht, dann hätten sich die Gummibärchen aufgelöst. Und die Kinder hätten dann eklige Gummibärchen-Bouillon trinken können. Das wollten aber weder die 3 Ausrufezeichen noch wir machen.
Blake fragt jetzt, ob sie nur für wissenschaftliche Experimente im Schwimmbad seien oder ob sie auch mal schwimmen wollten und fordert alle zu einem Wettschwimmen auf. Die sportliche Franzi geht direkt darauf ein und sie einigen sich darauf, dass sie einmal zur anderen Seite und zurück schwimmen wollen. Kim gibt das Startsignal und während Blake und Franzi schwimmen, kommentieren Marie und Kim, dass die beiden ja abgehen wie die Torpedos, bewundern Blakes muskulöse Oberarme und beobachten, dass die beiden fast gleich auf sind. Um einen Wimpernschlag gewinnt allerdings Blake dieses Rennen. Ich habe mal gestoppt, wie lange die Zeit ist zwischen dem Startsignal und der Ankunftszeit. Blake und Franzi schwimmen genau 1:02. Und ich habe das mal verglichen mit den Anforderungen für das deutsche Sportabzeichen für 13-jährige Mädchen. und habe da nur gefunden, dass für das Sportabzeichen 25 Meter in 23,5 Sekunden geschwommen werden müssten. Jetzt weiß ich nicht, wie groß dieses Weitschwimmbad ist. Unter der Voraussetzung, dass es ein normales Freibad ist mit 50 Meter Bahnen, wären einmal rüber und zurück, also 100 Meter. 100 Meter in 1,02 wäre schon sehr schnell. Möglicherweise ist das Becken aber auch ein bisschen kürzer. Nachdem Blake nun das Rennen gewonnen hat, sagt Franzi, ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen an meiner Beinarbeit arbeiten. Worauf Blake antwortet, nee, Beinarbeit ist gar nicht so wichtig, das kannst du mir glauben. Das Wichtigste ist, dass du eine gute Wasserlage hast mit möglichst wenig Widerstand. Dabei entspinnt sich ein weiteres Geplänkel über Sport. Was machst du denn sonst noch so? Diese muskulösen Oberarme kommen ja wohl nicht nur vom Schwimmen. Und es stellt sich raus, dass Blake der Tarzan von dieser Drei-Ausrufezeichen-Serie ist. Er macht nämlich alles: Schwimmen, Fechten, Karate, Basketball, Rudern, quer durch die Bank, alles, was man so machen kann. Kim schlägt jetzt vor, dass sie ihre Bekanntschaft doch besser woanders vertiefen. Sie hat schon wieder Hunger, schlägt vor, eine Portion Pommes frites am Kiosk essen zu gehen. Blake geht auch darauf ein, sagt, okay, ich komme gleich, und schwimmt aber schnurstracks wieder auf die andere Seite des Beckens. Kurze Irritation, warum schwimmt er denn jetzt weg? Aber das klärt sich sehr schnell auf. Blake ist nämlich gelähmt und sein Rollstuhl steht auf der anderen Seite des Schwimmbeckens. Kim und Marie sind erstmal etwas irritiert, wissen gar nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Franzi ist da aber völlig entspannt und sagt, ja, was sollen wir da jetzt groß machen? Wir reden einfach ganz normal weiter mit ihm. Und auch Blake hat kein Problem damit, als es dann heißt, los geht's.
Blake kommt dann also mit seinem Rollstuhl an. Wir erfahren, es ist ein Sportmotel. Er hat Skaterrollen vorne und Franzi, die ja gerne skatet, redet auch gleich mit ihm darüber. Und Blake bietet ihr an, dass sie den Rollstuhl doch mal ausprobieren kann. Sie soll zu den Umkleiden fahren, da gäbe es Rampen und wenn man die richtig nimmt, könnte man auch springen. Und jetzt nähern wir uns so langsam dem Fall. Franzi bleibt recht lange weg, etwa 20 Minuten. Danach verabschiedet sich Blake kurz und Franzi will den anderen Ausrufezeichen ganz aufgeregt erzählen, was sie beobachtet hat, wird aber laufend von diesen unterbrochen. Sie hat nämlich an den Schließfächern zwei verdächtige Männer gesehen, die in ein Schließfach etwas hineingelegt haben. Das per se war jetzt nicht verdächtig, aber das Verdächtige war, dass sie in 5 Schließfächer etwas hineingelegt haben und dafür auch, so wie es aussah, immer denselben Schlüssel verwendet haben. Marie wirft ein, das könnte natürlich ein Dietrich gewesen sein. Allerdings ging das Auf- und Zusperren der Spinde doch sehr schnell, sodass es eher so aussieht, als ob es sich dabei wirklich um einen Schlüssel gehandelt hat. Sie spekulieren nun, was könnte es gewesen sein? Vielleicht ein Versteck für Diebesgut oder vielleicht sogar für Drogen? Franzi hat auf jeden Fall versucht, die beiden Männer zu verfolgen, hat sie aber verloren, als eine große Traube Menschen ihr den Weg abgeschnitten hat, denn sie fuhr ja im Rollstuhl. Sie ist aber sofort zum Bademeister gegangen und hat ihm von diesen Männern erzählt und der hat versprochen, einen Zettel aufzuhängen, wo er die Besucher des Schwimmbades warnt. Das fand ich ganz gut gemacht, denn nun haben die drei Ausrufezeichen hier ihre Anzeigepflicht ja Genüge getan. Sie haben den Erwachsenen Bescheid gesagt. Ich vermute, bei TKKG oder anderen Serien hätten die Kinder gesagt, nee, das ist unser Fall, lasst das mal nicht die Erwachsenen wissen. Allerdings können sie dem Fall, falls es denn einer werden sollte, jetzt nicht nachgehen, denn es ist Montag und das erste Nixon-Sommertraining fängt gleich an und da treffen sie Blake, der ist auch dabei.
Wie ausgerechnet Blake, der ja offensichtlich gelähmt ist, bei dieser Monoflossen-Performance mitmachen will, ist mir zwar nicht so ganz klar, aber wie wir im Laufe des Falls sehen werden, kann Blake ja eh alles, also warum soll er nicht auch im Nixon-Kostüm sich bewegen können? In der nächsten Szene stellt sich jetzt die Nixon-Sommer-Trainerin vor, als eine gewisse Marion. Sie ist Sportstudentin und arbeitet nebenbei als Bademeisterin und wird in den nächsten 2 Wochen jetzt auch das Nixon-Sommer-Training leiten. Fun Fact: Die Sprecherin dieser Marion ist Florentine Träger. Das ist mittlerweile die 3. Generation Träger-Sprecher. Florentine ist die Enkelin von Wolfgang Träger, der in den TKKG-Hörspielen den Kommissar Glockner gesprochen hat. Und die Nichte von Sascha Träger, Tarzan. Und auch Florentines Mutter Kerstin Träger kommt in dieser Serie zum Einsatz. Sie spricht nämlich Frau Jülich, Kims Mutter. Allerdings hat die in genau diesem Fall keinen Einsatz. Nur aus der Rohrbeck-Familie haben wir in den 3 Ausrufezeichen bisher noch niemanden entdecken können. Die Nixon-Sommer-Trainerin Marion erklärt jetzt also, dass es in der Performance 9 Meerjungfrauen geben wird und 3 Haie. Die Flossen der Haikostüme sind etwas größer, sodass das Schwimmen damit anstrengender sein wird. Und die drei Ausrufezeichen entscheiden spontan, dass Franzi wohl das Haikostüm nehmen wird. Denn Kim sagt, die kleineren Flossen seien ihr schon anstrengend genug. Und Marie will natürlich eine schöne Nixe sein. Es folgen 2 Stunden Training, die vor allem Kim besonders anstrengend findet. Und im Laufe des Trainings stellt sich heraus, dass auch eine gewisse Fleur van der Täuben bei dieser Show mitmacht, was Marie schon ein bisschen die Laune verhagelt, denn sie kennt Fleur. Es ist die Tochter des Arbeitgebers der Mutter von Holger. Marie und Fleur sind wohl schon öfters aneinander geraten, wenn Marie Holger besucht hat und diese arrogante Zicke Fleur Marie immer ignoriert hat und stattdessen Holger anhimmelt und anflirtet. Nach dem Training stellen die drei Ausrufezeichen fest, dass bisher noch kein Zettel an den Spinden angebracht wurde, wie der Bademeister versprochen hatte. Aber das kümmert sie nicht weiter. Sie denken, umso besser, dann können wir ungestört ermitteln und irgendwelche potenziellen Täter werden durch diesen Zettel nicht gewarnt, sodass sie sich möglicherweise zurückziehen oder vorsichtiger verhalten.
In der nächsten Szene sind wir bei Marie, die zu Hause ist, beziehungsweise zu Hause rein will, aber nicht rein kann. Denn es ist niemand da und ihr Schlüssel passt nicht. Interessant fand ich in der Szene, Marie rüttelt zuerst an der Tür und als niemand auf diese rüttelnde Tür reagiert, fängt sie an, in ihrem Rucksack zu kramen, findet einen Schlüsselbund und stellt fest, das ist gar nicht ihr eigener, denn da ist so ein komisches Gummipferd dran. Just in dem Moment ruft dann Franzi an und fragt, ob Marie denn vielleicht ihren Schlüssel hätte, denn sie wäre mit ihrem Schlüssel auch nicht reingekommen, aber bei ihr wäre Stefan zu Hause gewesen. Und es stellt sich heraus, dass die Schlüssel irgendwo vertauscht worden sind, denn das Pferd ist von Franzi, denn wenn man auf die Nase drückt, dann wird es. Stefan, Franzis Bruder, will jetzt in die Stadt fahren und er bringt Marie jetzt ihren Schlüssel vorbei, sodass auch die bald nach Hause gehen kann. Am folgenden Tag, einem Dienstag, gibt es eine lange, mehrstündige Observation der Spinde im Waldschwimmbad, aber es passiert reinweg gar nichts. Die drei Ausrufezeichen spekulieren, ob vielleicht der Bademeister involviert ist. Vielleicht hat er deshalb keinen Zettel aufgehängt, weil er seine Komplizen gewarnt hat. Aber vielleicht hat er auch einfach nur seinen freien Tag, denn heute hätte ihn noch niemand gesehen. Auf jeden Fall brechen sie die Observation dann nach 3 Stunden frustriert ab und beschließen, das Ganze morgen mit neuer Energie fortzuführen und fahren jetzt zuerst mal ins Café Lomo zu einem Kakao-Spezial.
Am nächsten Tag, Mittwoch, ist wieder ein Tag mit Nixensommertraining. Die drei Ausrufezeichen beschließen allerdings, schon am Nachmittag ins Schwimmbad zu gehen. Das Training findet immer abends ab 18 Uhr statt. Und sie beobachten wieder erfolglos die Spinde. Es taucht immer noch niemand auf, der sich irgendwie verdächtig benimmt. Diese Observation ist langwierig, lästig und bringt überhaupt keinen Erfolg. Beim zweiten Training erklärt Marion die Choreografie, was in dieser Unterwassershow eigentlich passieren soll. Eine Nixe findet einen Schatz in einem versunkenen Schiff. Als sie ihn zusammen mit ihren Freundinnen bergen will, werden sie allerdings von 3 Haien eingekreist. Und anstatt, dass es ein wildes Gemetzel gibt, wie einer der Kursteilnehmer scherzhaft vorschlägt, werden die Meerjungfrauen die Haie mit ihrer Anmut bezirzen und am Ende teilen sich alle den Schatz und sind glücklich und zufrieden. Das zweite Training ist immer noch sehr anstrengend, sodass alle danach ziemlich kaputt sind. Aber Kim kommentiert, es war schon lange nicht mehr so anstrengend wie das erste. Nachdem Kim und Marie sich umgezogen haben, warten sie noch ein bisschen auf Franzi. Und als die kommt, sagt sie, dass sie eigentlich noch mit Marion über deren Bademeisterkollegen reden wollte, um mal anzufragen, ob Marion den möglicherweise auch irgendwie verdächtig findet, wo der abgeblieben ist, ob Marion sich erklären kann, warum der keinen Zettel an den Spinden aufgehängt hat. Aber zu diesem Gespräch ist es gar nicht gekommen, denn Franzi hat beobachtet, dass Marion sich mit einem der beiden verdächtigen Typen getroffen hat, die Franzi ja beim Öffnen der Spinde beobachtet hat. Franzi hat die beiden beobachtet. Sie hat gesehen, dass die beiden offensichtlich zusammen sind. Sie haben sich geküsst. Und im Anschluss hat Franzi auch noch ein Gespräch belauscht, dass dieser eine Typ, der sich mit Marion getroffen hat, er heißt Daniel, berichtet hat, dass sein Komplize namens Tom die Sachen vercheckt habe, was immer man sich darunter vorstellen soll. Das Ganze sei so gut gelaufen, dass Daniel Marion jetzt zum Feiern einladen will. Sie wollen ins Restaurant Isoletta fahren. Marie kennt das Isoletta. Es ist das beste italienische Restaurant der Stadt. Und Marie weiß auch gleich, wie man da hinkommt. Mit den Fahrrädern durch den Park sei eine gute Abkürzung. Marion und Daniel müssten mit dem Auto außen rumfahren und mit dem Fahrrad durch den Park könnten die drei Ausrufezeichen ihnen zuvorkommen. Sie wollen auf jeden Fall auch ins Isoletta und sehen, ob sie da weitere Fakten belauschen können. Zu dieser Belauschung könnte ihr Richtmikrofon hilfreich sein. Franzi erklärt sich bereit, schnell noch im Hauptquartier vorbeizuflitzen und das Richtmikrofon zu holen. Hier finde ich jetzt auch die Lokalitäten wieder etwas zurechtgebogen. Wie wir aus anderen Fällen wissen, wohnt Franzi nämlich ziemlich weit außerhalb, während Maries Villa relativ nah am Waldschwimmbad dran ist. Das heißt, wenn die Ausrufezeichen vom Schwimmbad zum Isoletta wollen, wird das nicht allzu weit sein. Franzi, wenn sie noch nach außerhalb und wieder zurück soll, wird deutlich länger unterwegs sein. Aber wir wissen ja, dass Franzi die Sportskanone ist. Insofern kommt sie nachher gar nicht so lange nach Marie und Kim beim Restaurant Isoletta an.
In der nächsten Szene sind wir kurz beim Restaurant. Kim und Marie warten schon sehnsüchtig auf das Richtmikrofon, das Franzi vorbeibringt. Sie hoffen, dass sie damit dann etwas belauschen können. Mir war jetzt hier nicht so ganz klar, wie ich mir dieses Richtmikrofon vorstellen soll. Wenn das eine Parabolschüssel ist mit einem Mikrofon, was absteht, dann kann ich ja schlecht durch das Restaurant laufen oder mich in einer Palme verstecken und das dort heraushalten. Das werden irgendwelche Leute sehen. Insofern ist das ein ganz kleines Mikrofon, was man unter den Tisch hält und hofft, dass es nur Schall aus einer Richtung aufnimmt. Gibt es da im Buch Informationen zu?
Ja, das Buch erklärt das. Es ist tatsächlich so, dass das Ding schon etwas sperriger ist, weshalb die drei Ausrufezeichen zunächst versuchen, sich hinter einer Palme zu verstecken. Der Biergarten des Isoletta scheint relativ weitläufig zu sein. Das Ganze funktioniert aber nicht, weil an einem Tisch in der Nähe eine laute Gesellschaft sich fröhlich feiernd unterhält und singt und so viel Krach macht, dass dieses Hintergrundgeräusch eine Belauschung unmöglich macht. Glücklicherweise ist diese laute Gesellschaft aber ein Haufen Schauspieler und die drei Ausrufezeichen kennen einen dieser Schauspieler aus einem früheren Fall, mischen sich einfach unter diese Gesellschaft. Der Tisch steht glücklicherweise genau neben dem Tisch von Marion und Daniel, sodass die drei Ausrufezeichen jetzt ohne das Richtmikrofon einfach aus der Nähe das Gespräch von Marion und Daniel belauschen können. Und das fällt auch nicht auf. Marion sieht sie nämlich, aber realisiert, dass sie sich da offensichtlich mit Freunden treffen und findet es deshalb gar nicht merkwürdig, kommt auf den Gedanken, dass die drei Ausrufezeichen sie verfolgen könnten.
Die Dramaturgie des Hörspielskripts macht jetzt hier ein Szenenende. Wir bekommen nicht weiter aktiv mit, was im Isoletta passiert, sondern wir befinden uns jetzt etwas später bei Marie in der Küche. Sie essen mal wieder Eis, diesmal ganz normales Mango-Eis, und analysieren das Gehörte. Ein Teil war Liebesgesäusel, das sie großzügig überspringen. Der andere Teil ist aber durchaus relevant, denn Marion fordert Daniel auf, sie sollen doch bitte das Zeug aus dem Pavillon rausholen, denn der Pavillon wird benötigt für eine Beachparty, die im Waldschwimmbad am Wochenende stattfinden soll. Mit Zeug können die drei Ausrufezeichen jetzt nichts anfangen. Sie kennen auch keinen Pavillon, obwohl sie regelmäßige Besucherinnen im Schwimmbad sind. Deshalb ist der nächste Plan, am Folgetag das Schwimmbad mal zu durchkämmen, um zu sehen, ob man nicht so ein großes Gebäude irgendwo finden kann. Da Kim und Franzi bei Marie übernachten, wollen jetzt alle ins Bett gehen, aber dazu kommt es vorerst noch nicht.
Denn gerade als die drei Ausrufezeichen sich ins Bett zurückziehen wollen, piepst Maries Handy. Es ist eine SMS von Holger. Es ist etwas Fürchterliches passiert. Ich brauche dringend die Hilfe der drei Ausrufezeichen, Holger. Marie ist sofort total aufgescheucht und ruft Holger umgehend zurück. Und sie erfährt durch dieses Telefonat, Holgers Mutter, Frau Kurz, wird beschuldigt, bei ihrem Arbeitgeber Goldmünzen gestohlen zu haben. Herr van der Tolben will allerdings nicht sofort Anzeige erstatten. Er räumt Frau Kurz eine Gnadenfrist ein. Wenn sie bis zum Wochenende die Münzen zurückgibt, will er das Ganze auf sich beruhen lassen. Worauf die anderen Ausrufezeichen aber kommentieren, Moment mal, Frau Kurz hat doch niemals hier einen Diebstahl begangen. Wie soll sie das denn anstellen, Goldmünzen zurückzugeben, die sie überhaupt nicht hat? Da es heute Abend ja schon spät ist und alle müde sind, außerdem hat sich Frau Kurz gerade jetzt eben erst beruhigt und ist eingeschlafen, verabreden sich die drei Ausrufezeichen, dass sie morgen früh zu Holger kommen und die ganze Angelegenheit weiter besprechen.
Am Folgetag, ein Donnerstag, begeben sich die drei Ausrufezeichen dann zu den van der Teubens. Die wohnen ebenfalls im Villenviertel, man kann sich also fußläufig dorthin begeben. Es ist ein sehr großes Grundstück, umzäunt, gut geschützt mit einer dichten Hecke. Kim, Franzi und Marie gehen zum Dienstbotenhaus, denn dort wohnt Holger mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Holgers Mutter arbeitet bei Van der Teubens als Hausdame. Es ist ein sehr guter Job für sie, die Bezahlung ist gut und sie können zu einer günstigen Miete in diesem Haus wohnen. Sie ist auch damit einverstanden, dass die drei Ausrufezeichen ermitteln, denn sie würde den Job gerne behalten. Und natürlich hat sie die Münzen nicht gestohlen. Laut Herr Van der Teubens ist allerdings Holgers Mutter die einzige Verdächtige außerhalb der Familie, die Zugang zu den Goldmünzen gehabt hat. Van der Teubens waren Samstag und Sonntag nicht da, Holgers Mutter aber doch. Herr Van der Teuben hat Samstagvormittag seine Goldmünzensammlung noch sortiert, das heißt, da war noch alles da. Und als er gestern nachgeschaut hat, war aber ein Teil der Goldmünzen verschwunden. In dem Zeitraum war auch sonst niemand im Haus. Das heißt, auch wenn es Herrn Van der Teuben fast schon peinlich ist, Holgers Mutter zu verdächtigen, sie ist die Einzige, die es wirklich gewesen sein könnte. Die drei Ausrufezeichen gehen daraufhin rüber zum Haus der Van der Teubens, um mit dem Herrn des Hauses direkt zu sprechen. Hier ist allerdings der Zeitablauf nicht ganz korrekt, denn sowohl im Buch als auch im Hörspiel ist die Rede, dass am gestrigen Donnerstag der Diebstahl der Goldmünzen bemerkt worden ist. Der gestrige Donnerstag gibt es aber gar nicht, denn der heutige Tag ist ja Donnerstag, da der gestrige Tag der Tag nach einem Training war und wie wir wissen, das Training immer Montag, Mittwochs und Freitags stattfindet. Da hat also irgendjemand einen Tag vergessen.
Die folgende Szene ist dramaturgisch sehr interessant gestaltet. Wir kriegen nämlich einen aktiven Gesprächseinstieg mit Herrn Van der Teuben. Dann blendet das Ganze um und Kim fasst das weitere Gespräch in ihrem Detektivtagebuch zusammen. Von da aus gibt es dann allerdings doch wieder Rückblenden mit einem Teil des Gesprächs mit Herrn Van der Teuben. Das wechselt also immer hin und her. Die drei Ausrufezeichen werden von Herrn Van der Teuben zunächst sehr freundlich empfangen. Der wundert sich zwar etwas, Detektivinnen, aha, na dann kommt doch mal rein. Und da er ja nicht wirklich davon überzeugt ist, dass Frau Kurz kriminell ist, erklärt er sich auch bereit, dass die drei Ausrufezeichen bis zum nächsten Montag ungestört ermitteln dürfen. Und sie besichtigen jetzt zunächst mal den Tatort. Herr Van der Teuben erklärt, dass die Münzen, die gestohlen wurden, einen Gesamtwert von ungefähr 20.000 Euro haben. Es war nur ein Teil der Sammlung, der gestohlen wurde. An der Münzkassette finden sich keine Fingerabdrücke, was nicht weiter verwunderlich ist, denn auch Herr Van der Teuben fasst seine Münzen immer nur mit Handschuhen an. Und offensichtlich haben auch die Diebe Handschuhe getragen. An Fenstern oder Türen befinden sich keinerlei Einbruchsspuren. Das Einzige, was noch auffällig ist, Marie entdeckt, dass an der hochglanzlackierten Eingangstür eine kleine matte Stelle zu sehen ist. Und als sie diese mit Graphitpulver bepinseln, stellen sie fest, es ist ein Ohrabdruck. Offensichtlich hat jemand an der Tür gelauscht, um sicherzustellen, dass sich tatsächlich niemand im Haus befindet, bevor der Einbruch stattgefunden hat. Die drei Ausrufezeichen finden, dass dieser Ohrabdruck Frau Kurz eher entlastet. Als Haushälterin hat sie einen Schlüssel und kann jederzeit in der Villa ein- und ausgehen. Sie bräuchte sich also nicht zu vergewissern, ob jemand im Haus ist oder nicht.
Wir finden das logisch jetzt nicht ganz zwingend, denn natürlich kann sie rein, aber sie wird die Münzen natürlich auch nur stehlen wollen, wenn sie gerade keiner beobachtet oder am besten sonst keiner im Haus ist. Und wenn sie dann fünfmal am Tag ins Haus kommt und eine Erklärung vortäuscht, warum sie jetzt schon wieder da ist, dann fällt das irgendwann jedem im Haus auf. Das heißt, sie würde auch, wenn sie stehlen will, obwohl sie einen Hausschlüssel hat, natürlich vorher sicherstellen wollen, dass niemand drin ist und vielleicht gerade deshalb trotzdem lauschen. Insofern finden wir jetzt nicht, dass der Ohrabdruck sie jetzt unbedingt entlastet.
Der Ohrabdruck spielt jetzt auch im weiteren Verlauf keine Rolle mehr. Es wird auch nicht beschrieben, dass die drei Ausrufezeichen diesen Abdruck irgendwie sichern. Obwohl angeblich Ohrabdrücke ja ähnlich individuell sein sollen wie Fingerabdrücke, aber so weit fortgeschritten sind die Detektivinnen wohl doch noch nicht. Da sie im Moment keinen weiteren Ermittlungsansatz sehen, beschließen sie am nächsten Tag, wenn ja sowieso wieder Training im Waldschwimmbad ist, den Fall mit den Schließfächern wieder aufzunehmen. Und im Besonderen den im Gespräch mit Marion erwähnten Pavillon zu suchen.
Am Folgetag, Freitag, das dritte Training am Abend, wandern die drei Ausrufezeichen über das Gelände des Waldschwimmbads und sie können wirklich in der hintersten Ecke beim Beachvolleyballfeld ein altes Gebäude finden, den Pavillon. Kim hat sich am Vortag noch einen Plan im Internet heruntergeladen und das stimmt damit überein. Wir erfahren noch, dass im Waldschwimmbad am heutigen Tag ein Open-Air-Kino stattfinden wird. Es wird abends ein James-Bond-Film gezeigt. Die Zuschauer können in einem warmen Nichtschwimmerbecken sich aufhalten und dann später eine romantische Nacht in einem Zwei-Mann-Zelt verbringen. Der Pavillon war früher das Kassenhäuschen des Schwimmbads, denn vor einiger Zeit befand sich der Eingang noch an dieser Stelle. Allerdings kannten die drei Ausrufezeichen diesen Platz nicht, denn sie sind immer nur bis zu ihrer Kastanie gegangen. Das fand ich jetzt ganz interessant, denn der Pavillon, wie wir ja aus der Geschichte geschlossen haben, dort ist irgendwelches Zeugs drin, was Daniel und sein Komplize Tom vercheckt haben. Es handelt sich also höchstwahrscheinlich um Diebesgut. Das heißt, wir haben hier einen Pavillon mit Diebesgut und bei Trixie Belden hatten wir ja auch ein aufgelassenes Pförtnerhäuschen und dort gab es ja auch Diebesbeute, in dem Fall ein Diamant. Da gibt es also eine nette Parallele. Der Pavillon sieht sehr abbruchreif aus, es ist alles mit Brettern vernagelt, Franzi rüttelt an der Tür, die ist verschlossen und das Rüttelgeräusch ist exakt dasselbe wie das Geräusch, als Marie an ihrer Tür rüttelt, als sie den Schlüssel mit Franzi vertauscht hat.
Die Eingangstür zu Maries hochluxuriöser Villa hört sich also genauso an wie die vernagelte Tür eines abbruchreifen Pavillons.
Allerdings stellt das Schloss dieser Tür für Marie kein Hindernis dar. Sie sagt ganz despektierlich, das ist ein altes Badschloss, das kriege ich mit verbundenen Augen auf. Und das macht sie auch. Und so können sie in den Pavillon eindringen.
Der Pavillon ist nur karg möbliert. Sie sehen zwei Tische und einen Schrank. Auf einem der Tische steht allerdings ein nagelneuer Kopierer, der kein einziges Staubkörnchen hat. Und auf dem anderen Tisch finden sie ein sogenanntes Quick-Key-Set. Franzi und Kim können damit erstmal nichts anfangen. Aber Marie erkennt das wieder, sagt, ja, stimmt, darüber habe ich mal im Internet was gelesen. Quick-Key, das ist was, damit kann man Schlüssel nachmachen.
Es handelt sich dabei um eine Sammlung aus zwei Metallplatten mit Vertiefungen. In diese gibt man eine weiche Masse ein, die später aushärten kann. Man drückt den Schlüssel ein, drückt die beiden Hälften aufeinander, verschließt sie mit meist Schrauben, sodass sie Press an Press sind und wartet, bis die Masse ausgehärtet ist. Wenn man dann die beiden Hälften auseinander nimmt, dann hat man eine Hohlform des Schlüssels. Den Schlüssel nimmt man raus, schraubt das Ganze wieder zusammen und kann nun ein verflüssigtes Metall eingießen, was, sobald es kalt wird, aushärtet. Und man hätte dann einen nachgemachten Schlüssel. Uns ist nicht ganz klar, ob der Schlüssel dann sofort ohne weitere Nachbearbeitung funktionell ist. Denn insbesondere bei den Sicherheitsschlössern muss man ja genau darauf achten, dass der Schlüssel auch die richtige Länge hat. Es reicht also nicht aus, einfach nur den Schlüsselbart abzudrücken, sondern man muss auch darauf achten, dass man den Schlüsselgriff hat, den Steg, sodass man halt nicht, wenn man später als Einbrecher vor einer verschlossenen Tür steht, zuerst noch versuchen muss, muss ich einen Millimeter mehr oder weniger hineinschieben. Ganz so einfach, wir machen schnell einen Schlüssel in 10 Minuten nach, glaube ich, wird es nicht gehen. Interessant fand ich, es gibt ein schönes Metallgemisch, das sogenannte Fieltsche Metall, was aus Iridium, Bismut, Zinn besteht. Das hat einen sehr niedrigen Schmelzpunkt von nur knapp über 60 Grad, lässt sich also ohne Probleme über einer Kerzenflamme verflüssigen und dann verwenden. Man kann es auch wiederverwenden, wenn man einen Schlüssel nicht mehr braucht. Und es hat den großen Vorteil gegenüber manch anderen Metallgemischen, die ebenfalls einen niedrigen Schmelzpunkt haben. Es besteht nämlich nicht aus hochgiftigem Blei oder Cadmium. Allerdings ist das Quick-Key-Set damals sehr teuer. Marie redet von 150 Euro für 10 Schlüssel. Und der Preis hat sich auch leider zur heutigen Zeit nicht wirklich viel verringert. Insofern konnten wir es unter einem großen Bedauern dieses Experiment noch nicht nachmachen.
Die drei Ausrufezeichen beschließen, dass sie das Innere des Pavillons jetzt erstmal mit dem Handy fotografieren zur Beweissicherung. Und als sie in ihrem Rucksack kramt, um das Handy rauszuholen, stolpert Marie dann auch wieder über das Babyfon, das sie mitgebracht hat. Ihre Eltern haben nämlich in Vorbereitung auf ihren neuen Bruder, Tessa ist ja schwanger, schon ein Babyfon angeschafft, das logischerweise im Moment in der Familie Grevenbroich noch nicht in Betrieb ist, sodass Marie es sich problemlos ausleihen konnte. Und sie erklärt, dass dieses Babyfon funkgestützt ist. Man könnte es also praktisch wie ein Walkie-Talkie benutzen. Und der Plan ist jetzt, eine Station im Pavillon zu verstecken und die andere Station mit zu ihrem Stammplatz unter der Kastanie zu nehmen, sodass für den Fall, dass Tom und Daniel im Pavillon auftauchen, diese belauscht werden können.
Der Fall nimmt jetzt Fahrt auf, denn bevor die drei Ausrufezeichen noch irgendetwas machen können, hören sie Stimmen. Daniel und Tom kommen. Kim, Franzi und Marie verstecken sich und das einzige Versteck, was es gibt, ist ein alter Wandschrank. Wir können dann mitlauschen, wie sich Daniel und Tom unterhalten. Sie wollen nämlich Ausweisdokumente kopieren und ein paar Schlüssel nachmachen. Und danach wollen sie alles zurückbringen, bevor die Leute merken, dass ihre Schlüssel verschwunden sind. Sie befinden sich auch generell in Zeitdruck, denn der Pavillon soll ja für die Beachparty verwendet werden. Auch wenn sie nicht genau wissen, wann. Heute wohl noch nicht, denn heute ist ja Open-Air-Kinotag. Daniel erklärt uns nun, worum es eigentlich geht. Denn ihr Plan sieht vor, dass heute Abend, wenn die Schwimmbadbesucher von dem Film gefesselt sind, sie dann freie Bahn haben und in den entsprechenden Häusern mit den nachgemachten Schlüsseln einbrechen können. Dann lachen sie dämlich, wie es Verbrecher in Hörspielserien gerne mal tun, wenn sie sich selbst für genial halten und ihren Plan auch, aber sich im Nachhinein herausstellt, weder sie noch ihr Plan waren wirklich gut oder durchdacht. Wir erfahren noch, dass Daniel und Tom die eigentliche Diebesbande sind. Marion ist nur am Rande involviert. Sie hat aus Liebe mitgemacht, indem sie Daniel den Spind-Generalschlüssel gegeben hat. Und das war die Szene, die Franzi am Anfang beobachtet hat. Deswegen ging es auch mit dem Aufsperren von 5 verschiedenen Spinden so schnell. Dann hören die Verbrecher nun ein Geräusch, nämlich aus dem Schrank. Und sie finden Kim und Marie. Die stellen sich am Anfang etwas dumm und sagen, sie können sich doch aufhalten, wo sie wollen, was auch eine recht lustige Äußerung ist, denn nach Hausfriedensbruch versteckt in einem Schrank, wir können uns aufhalten, wo wir wollen, naja. Die Verbrecher fesseln beide aber und dann stellen sie erst fest, da ist ja noch ein drittes Mädchen. Sie sehen Franzi, die scheint aber ohnmächtig zu sein. Auch sie wird gefesselt. Daniel und Tom wollen die drei im Pavillon lassen, schnell rausgehen, heute Abend noch eine Diebestour machen und dann abhauen.
Kim und Marie sind jetzt erstmal sehr besorgt um Franzi. Warum ist die ohnmächtig? Aber sie können ihr ja überhaupt nicht helfen, weil sie gefesselt sind. Es stellt sich allerdings heraus, Franzi geht es wunderbar. Sie hat die Ohnmacht nur vorgetäuscht. Und als sie gefesselt wurde, sämtliche Muskeln maximal angespannt. Warum das? Nun, sie hat, als sie in einer früheren Folge mal Zaubererassistentin war, diesen Trick von dem Zauberer aufgeschnappt, dass, wenn man gefesselt wird und dabei die Muskeln anspannt, später, wenn man die Muskeln locker lässt, die Fesseln dann lockerer sitzen und man sich leichter befreien kann. Das funktioniert jetzt aber nicht so richtig, denn das ist mal wieder der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Sie hat es eben nur erzählt bekommen und nie ausprobiert. Das ist etwa so wie bei den 3 Fragezeichen der Musik des Teufels, als Peter feststellt, dass man die Kombination eines Zahlentresors doch nicht einfach so mit dem Ohr an der Tresortür abhören kann, wie das im Fernsehen immer so leicht aussieht. Die 3 Ausrufezeichen sind jetzt also eingesperrt im Pavillon und gefesselt. Im Moment können sie also nicht weiter tätig werden und hadern ein bisschen, dass das ja ein Anfängerfehler gewesen sei. Sie hätten niemals alle 3 in diesen Pavillon gehen dürfen. Einer hätte auf jeden Fall draußen Schmiere stehen müssen. In dieses Gespräch platzt jetzt allerdings wie aus dem Nichts die Stimme von Blake. Hallo Franzi, bist du das? Und es dauert einen Moment, bis die Ausrufezeichen checken, dass Blake sich über das Babyfon meldet. Denn Blake hat an ihrem Stammplatz unter der Kastanie nach den 3 Mädchen gesucht, dabei das Babyfon entdeckt, es zunächst für einen Lautsprecher gehalten und gedacht, er höre ein Krimi-Hörspiel. Dann hat er allerdings irgendwann gecheckt, dass alles ist live und die Mädchen sind tatsächlich in Gefahr. Was mir bei dieser Szene jetzt nicht klar war, wenn dieses Babyfon wie ein Walkie-Talkie funktioniert, muss man bei einem Walkie-Talkie nicht zwischen Senden und Empfangen jeweils umstellen? Und die Station im Pavillon hat ja offensichtlich das Gespräch von Daniel, Tom und den 3 Ausrufezeichen an die Station unter der Kastanie gesendet. Und jetzt, ohne dass jemand das Gerät bedienen kann, alle sind ja gefesselt, können sie auch Blake empfangen.
Ich habe dazu eine Theorie, die durch nichts gestützt ist. Ich stelle mir ein Babyfon so vor, dass es 3 Schaltmöglichkeiten hat. Nur senden, nur empfangen, senden und empfangen Duplex. Sprich, man muss eben nicht umschalten. Da das Babyfon bei Familie Grevenbroich ja noch nicht in Benutzung ist, vermute ich, dass es fabrikneu ist, Wahrscheinlich hat es noch nie einer wirklich ausgepackt. Marie hat es einfach mit den Werkseinstellungen mitgenommen. Und ich vermute, die Werkseinstellungen waren bei beiden Babyphonen auf Duplex senden und empfangen. Wenn jetzt das Babyphone so eine Aufnahmecharakteristik hat, dass es nur das aufnimmt, was in einem nahen Umkreis ist, das würde dann auch erklären, warum man zum Beispiel keine Schwimmbadgeräusche hört. Und das macht ja auch Sinn, denn das steht ja in der Regel neben dem Bett eines Babys. Und dann ist es ja nicht unbedingt sinnvoll, vorbeifahrende Autos außerhalb vom Haus zu hören.
Okay, wie auch immer das Ganze technisch funktioniert, es gibt jetzt auf jeden Fall eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen den drei Ausrufezeichen im Pavillon und Blake unter der Kastanie. Und Franzi beauftragt Blake, er solle schnell einen Bademeister holen, allerdings nicht Marion, und kann auch noch ihren Standort durchgeben. Sie befinden sich im Pavillon hinter dem Volleyballfeld. Dann gibt es aber ein Knacken und Rauschen und die drei Ausrufezeichen müssen feststellen, der Akku dieses Babyphones ist leer. Sie sind jetzt nicht ganz sicher, ob Blake diese ganzen Zusammenhänge und die Dringlichkeit der Situation verstanden hat, aber Franzi sagt, doch, der hat alles mitgekriegt. Wir müssen jetzt nur warten, bis er mit Hilfe kommt und uns hier befreit.
Wenn der Akku nach einer so kurzen Benutzungszeit leer ist, dann könnte es ja vielleicht wirklich darauf hindeuten, dass das Gerät fabrikneu ist. Sie hören auf jeden Fall kurze Zeit später Geräusche vor dem Pavillon und fragen sich schon, kommen etwa Daniel und Tom zurück? Aber nein, es ist Blake. Er ist alleine, er konnte nämlich auf die Schnelle keinen Bademeister finden. Spielt aber auch keine Rolle, denn es gibt eine Stange, die vor dem Pavillon liegt und damit kann er die Tür aufhebeln und sieht dann die drei Mädchen, wie sie gefesselt im Pavillon liegen. Er befreit sie, allerdings, fand ich ganz interessant, erst nach Aufforderung, such doch mal nach einem Werkzeug. Und er findet, glaube ich, eine Feile, mit der er die Schnur, mit der sie gefesselt sind, durchsäbeln kann. Sie weihen ihn dann ein und erzählen ihm den gesamten Plan der Daniel-Tom-Diebesbande. Dann durchsuchen sie den Pavillon weiter. Franzi findet ein Notizbuch und in diesem finden sich Adressen und Beschreibungen der dortigen Häuser. Und das ist jetzt die Erklärung für den ganzen Fall, auch wann dort bereits eingebrochen wurde. Auch Maries Adresse steht drin. Allerdings noch mit keinem Datum, denn die Verbrecher haben notiert, das Haus hätte eine Alarmanlage und es wäre unklar, wann wer da sei. Man müsste eventuell warten, bis die Familie in Ferien ist. Und jetzt fällt Marie auch wieder ein, dass sie und Franzi ja irgendwie ihren Schlüssel vertauscht haben an diesem ersten Montag vom Training. Und an dem Tag müssen die Verbrecher wohl auch die Schlüssel von Marie und Franzi nachgemacht haben. Und sie dann wohl in den falschen Spind zurückgelegt haben. Auch Franzis Adresse ist in dem Buch verzeichnet, allerdings mit ein paar launigen Bemerkungen, denn da gäbe es immer eine Oma, die den ganzen Tag vor dem Haus sitzt und ein aggressives Huhn, was eine Wachhundfunktion ausübt. Und als dritte bekannte Adresse finden sie auch noch diejenige der Familie van der Täuben. Und damit ist Holgers Mutter jetzt entlastet, denn dann ist wohl klar, dass Tom und Daniel die Münzsammlung gestohlen haben, und nicht Frau Kurz. Allerdings kommen nun Daniel und Tom zurück. Blake stellt sie allerdings, er hat ja immer noch den Besenstiel in der Hand, die beiden unterschätzen ihn aber. Blake macht ja Rollstuhlkarate und mit ein paar Moves kann er beide kampfunfähig machen. Damit werden nun auch die Verbrecher gefesselt. Kim ruft Kommissar Peters an, der die Diebesbande dann abholen kann. Die drei Ausrufezeichen stellen sich als Detektivinnen vor. Blake ist ganz erstaunt, er kennt sie. Und dann gibt es die Endszene und der Fall ist gelöst.
Hier im Hörspiel hört es sich so an, als ob Blake die beiden Verbrecher tatsächlich im Alleingang überwältigen könnte. Im Buch ist es ein bisschen relativiert, dass nämlich sowohl die drei Ausrufezeichen mithelfen, als auch, dass es im Pavillon durch die vernagelten Bretter so dämmerig ist, dass Tom und Daniel Blake erstmal gar nicht sehen und damit auch noch das Überraschungsmoment auf seiner Seite ist, sodass das Ganze vielleicht etwas realistischer rüberkommt. Das Hörspiel bricht jetzt an dieser Stelle ab. Im Buch gibt es noch zwei Kapitel danach, ein bisschen Epilog, ein bisschen Wrap-up und ein paar Hintergrundinformationen, die ich jetzt noch mal kurz zusammenfassen will. Die Nixon-Sommershow, die ja titelgebend für den ganzen Fall ist, findet eine Woche später noch statt und ist natürlich ein voller Erfolg. Herr van der Täuben kann mithilfe dieses Notizbuchs überzeugt werden, dass natürlich nicht Frau Kurz seine Münzen gestohlen hat, sondern Tom und Daniel. Und er entschuldigt sich bei Familie Kurz in Form eines einwöchigen Urlaubs in seinem Ferienhaus auf Amrum. Die Nixon-Sommershow wird ja per Unterwasserkameras auf eine große Leinwand übertragen. Und der Kameramann des Nixon-Sommers entdeckt Marie jetzt als Model und will unbedingt eine Werbekampagne für das Waldschwimmbad mit ihr shooten. Natürlich als Meerjungfrau. Und zufälligerweise ist an diesem Tag auch Holger mit im Schwimmbad. Und als der Fotograf sieht, wie verliebt die beiden sich angucken, entscheidet er spontan, dass Holger auch bei diesem Fotoshooting mitmachen soll. Und das ist wohl das Titelbild, das nämlich Holger und Marie als Nixe diese Werbekampagne für das Waldschwimmbad repräsentieren. Außerdem schmeißt das Waldschwimmbad als Dank für die gefassten Spindeinbrecher auch noch eine exklusive Grillparty für die drei Ausrufezeichen und ihre Freunde. Zu dieser Gelegenheit kommen jetzt auch sämtliche Boyfriends doch wieder dazu. Alle sind wieder wunderbar glücklich und auch Holger und Marie kommen endlich wieder zusammen. Auf dieser Grillparty taucht nun auch Kommissar Peters auf und hält seine obligatorische "Das ist doch alles viel zu gefährlich und ihr solltet doch mal früher der Polizei Bescheid sagen" Rede. Außerdem wird auch noch eine Frage geklärt, die sich die drei Ausrufezeichen im Buch zwischendurch gestellt haben, die aber im Hörspiel auch gar nicht auftaucht. Nämlich, warum bei den Van der Teubens nur in Anführungszeichen ein Teil dieser Münzensammlung gestohlen wurde. Es hätte weitaus wertvollere Beute in diesem Haus gegeben. Aber Tom und Daniel haben sich überlegt, dass sie immer nur unauffällig irgendwas stehlen wollten, sodass der Diebstahl möglichst erst spät entdeckt wird und dann überhaupt keine Spur mehr zu ihnen führt. Zumal die Bewohner ja auch keine Ahnung haben, dass jemals ihr Schlüssel geklaut wurde oder nachgemacht werden konnte. Dieser Plan ist auch insofern aufgegangen, als bisher noch keine Diebstahlanzeigen bei der Polizei anhängig sind, sodass die Polizei das Notizbuch von Tom und Daniel braucht, um überhaupt rauszufinden, bei welchen Adressen eingebrochen wurde und das Diebesgut, sofern es denn noch nicht irgendwie vercheckt wurde, zurückzugeben. Und wir erfahren auch noch, dass der Ohrabdruck an der Eingangstür der Van der Teubens von Tom stammt.
Dann kommen wir nun zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Marie, finde ich, war hier die fallrelevanteste. Sie war auch die aktivste. Sie bringt den zweiten Fall an Land, einfach dadurch, dass sie Holger kennt und sich Holger an sie wendet mit seiner Bitte, ihm zu helfen. Sie weiß, was ein Quick-Key-Set ist. Sie öffnet das Schloss des Pavillons. Und sie hat auch die gute Idee mit dem Babyfon gehabt. Die ursprüngliche Verwendung als Lauschmittel der Verbrecher konnten sie ja nicht benutzen. Aber ohne das Babyfon wäre eine Befreiung wahrscheinlich sehr schwierig geworden. Franzi hat den ersten Fall an Land gezogen, indem sie aufmerksam im Waldschwimmbad die beiden auffälligen Männer beobachtet hat. Kim, das fand ich ganz interessant hier, läuft eigentlich nur mit, obwohl sie ja den Detektivclub gegründet hat und auch hier in jeder Szene dabei ist und auch bei den Theorien eine Rolle spielt, finde ich, hat sie hier eine recht inaktive Rolle.
Welche Verbrechen wurden begangen? Das ist in dem Fall relativ einfach und offensichtlich. Daniel und Tom begehen Diebstahl, Einbruch, sowohl in die Spinde als auch in die Häuser später. Und dann auch noch Freiheitsberaubung, als sie die drei Ausrufezeichen im Pavillon fesseln. Marion, die ihnen den Generalschlüssel für die Spinde überlässt, würde ich Beihilfe zum Diebstahl attestieren. Und die drei Ausrufezeichen begehen Hausfriedensbruch, indem sie in den Pavillon einbrechen. Die Kategorie "Ginge das heute noch?", würde ich sagen, entfällt. Denn das Hörspiel ist von 2016. Das würde ich durchaus als heute durchgehen lassen. Trotzdem haben wir uns zur Logistik dieses Plans von Daniel und Tom noch einige Fragen gestellt. Und damit kommen wir zu den offenen Fragen. Wie viele Schlüssel- und Papiere-Kombinationen klauen Tom und Daniel da auf einmal? Verlieren sie da nicht irgendwie den Überblick beim Zurückgeben? Offensichtlich haben sie ja bei Marie und Franzi schon einen Fehler gemacht. Und dazu passend, wie viele von diesen Quick-Key-Sets haben sie eigentlich, sodass sie wie viele Schlüssel auf einmal nachmachen können?
Also wir haben ja am ersten Trainingstag gesehen, dass 5 Spinde geöffnet werden. Das hat Franzi ja beobachtet. Und sie hätte ja wohl gemerkt, wenn ihr eigener Spind auch geöffnet worden wäre. Da aber an dem Tag auch die Schlüssel von Franzi und Marie durcheinander gekommen sind, müssen ja Daniel und Tom quasi noch eine zweite Spind-Diebestour gemacht haben. Wahrscheinlich auch wieder mit 5. Also gehe ich mal davon aus, dass sie dann irgendwie 10 Schlüssel am Tag nachmachen. Ungewöhnlich dann, dass die drei Ausrufezeichen sie später, immerhin haben sie an 2 aufeinanderfolgenden Tagen mehrere Stunden die Spinne beobachtet, nicht nochmal eine dieser Aktionen gesehen haben.
Gut, vielleicht ist das auch immer gehäuft erfolgt. Sie machen erstmal 10 Schlüssel nach, dann observieren sie diese 10 Objekte, planen die Einbrüche, machen die Einbrüche und erst 2 Wochen später brechen sie in die nächsten Spinde ein und klauen die nächsten Schlüssel. Des Weiteren habe ich mich gefragt, zumindest an meinem Schlüsselbund sind mehrere Schlüssel dran. Wie entscheiden Tom und Daniel, welches davon der Haustürschlüssel, der Wohnungsschlüssel, ein Garagenschlüssel, sonst ein Schlüssel ist, also welcher Schlüssel zu der Adresse in den Papieren gehört? Im Pavillon steht ja ein Kopierer. Das ist ja auch eine relativ große Investition und auch relativ sperrig. In der heutigen Zeit würde man erwarten, dass man genauso gut ein Handyfoto machen könnte von den Adressen. Warum besorgen die sich so ein riesiges Teil und stellen das in den Pavillon, wo es gefunden werden könnte und auffällig ist?
Also verstecken hätten sie es wirklich sollen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie die Ausweispapiere physikalisch kopieren wollen, weil sie ja den Schlüssel auch physikalisch haben. Und vielleicht haben sie dann einfach für jede Kombination Personalausweis oder was für ein sonstiges Ausweisdokument sie kopiert haben und Schlüssel einen kleinen Beutel, in dem sie zum einen Schlüssel und Papier aus dem Spind reinmachen und dann die Spindnummer draufschreiben und dann, nachdem sie beides nachgemacht haben, noch einen kleinen Beutel, in dem sie die beiden Dinge zusammen reinmachen, damit sie auch wissen, bei welchem Haus, wenn sie einbrechen wollen, sie welchen Schlüssel verwenden müssen. Und das ist mit einem Handy wahrscheinlich etwas schwieriger. Dann müsste ich irgendwie eine Nummer neben den Ausweis legen und meinem Schlüssel eine Nummer geben. Insofern, wenn man mit physikalischen Schlüsseln arbeitet, ist das eigentlich ein recht sinnvolles Vorgehen.
Wie kann man sich, wenn man davon ausgeht, dass Tom und Daniel nicht eingebrochen wären und die Schlüssel vertauscht hätten, das Vertauschen der Schlüssel von Marie und Franzi erklären? Haben die alle ihre Klamotten in einem Spind und die fallen da wirr durcheinander? Dann frage ich mich, warum nicht Kims Schlüssel auch noch da irgendwie involviert war. Oder wie könnte es, wenn nicht irgendjemand da drin rumkramt, passieren, dass die Schlüssel einfach im falschen Rucksack landen? Aber möglicherweise haben die drei Ausrufezeichen, auch wenn sie Detektive sind, da einfach nicht drüber nachgedacht. Naja, dann habe ich halt den falschen Schlüssel, wo der herkommt, kann ich mir nicht erklären, ist aber auch egal. Die andere Frage ist, es klingt natürlich praktisch, dass man einen Schlüssel und ein Ausweisdokument hat und damit weiß, wo der Schlüssel passen muss. Andererseits in den Ferien im Freibad kann ich mir vorstellen, dass doch die überwiegende Mehrheit der dort anwesenden Besucher Jugendliche sein werden. Wie viele davon haben, wenn sie ins Schwimmbad gehen, ein Ausweisdokument bei sich?
Ich kann mir nur vorstellen, die Älteren ab 16 wahrscheinlich einen Personalausweis. Wenn ich ihn mal verloren habe, würde ich ihn auch nicht mitnehmen, sondern nur, wenn ich ihn brauche. Aber wahrscheinlich habe ich den einfach dabei. Bei den Jüngeren gibt es vielleicht einen Schülerausweis. Den kann ich mir vorstellen, nehme ich immer mit, dann komme ich ja billig ins Freibad rein. Und gut, die drei Ausrufezeichen sind jetzt beim nächsten Sommer angenommen und dann haben sie ja freien Eintritt. Aber dann gehe ich vielleicht nicht einfach meinen Geldbeutel umorganisieren für die nächsten 2 Wochen, wenn Training ist. Insofern, dass sie einen Schülerausweis dabei haben, finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich weiß allerdings nicht, ob auf einem Schülerausweis jetzt notwendigerweise auch die Adresse draufsteht. Ich weiß nur, ich war sehr stolz, als ich meinen ersten Schülerausweis hatte und habe den auch jedem gezeigt, der ihn sehen wollte oder auch nicht, kann mich aber leider nicht mehr erinnern, ob ich da meine Anschrift draufgeschrieben habe. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum die dort drauf sein soll, denn ein Schülerausweis ist ja nur dazu da, um zu zeigen, dass ich den Status Schüler habe. Das heißt, der braucht meinen Namen, vielleicht ein Bild und den Stempel der Schule und dann ist es ja völlig egal, wo ich wohne. Insofern ist es hier dann doch sehr schwierig, dass, wenn man Schlüssel gefunden hat, eine Adresse findet und dann weiß, wo man denn überhaupt einbrechen kann.
Und dann verstehe ich nicht, warum Tom und Daniel sich darüber unterhalten, dass sie während des Open-Air-Kinoabends bei den an diesem Tag erbeuteten Adressen einbrechen wollen. Wie wir in diesem Notizbuch gesehen haben, haben sie alle anderen Objekte vorher ja gründlich observiert. Sonst wüssten sie ja nicht, dass vor Franzis Haus ständig die Oma sitzt oder dass undurchschaubare An- und Abwesenheiten bei Grevenbroichs einen Einbruch riskant machen. Es klingt in dem Dialog so, als ob alle Schlüsse, die sie an diesem Freitag, Trainingstag, Open-Air-Kinotag nachgemacht haben, als ob sie davon ausgehen, dass sämtliche Besitzer zu diesem Kino-Open-Air bleiben bzw. in der Nacht in diesen Zelten übernachten. Das ist natürlich durch nichts bewiesen. Außerdem könnten auch in diesem Fall noch andere Familienangehörige in diesem Haus anwesend sein. Also diese Nicht-Observierung an diesem letzten Tag scheint mir fahrlässig zu sein. Aber möglicherweise ist das ist unser letzter Bruch, wir werden jetzt mal unvorsichtig.
Und eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, wir wissen ja, dass Franzis und Maries Schlüssel nachgemacht wurde. Tauschen die beiden jetzt ihre Schlösser aus? Eingebrochen ist wohl nicht. Das legen wohl die Aufzeichnungen im Notizbuch der Diebe nahe. Allerdings würde ich persönlich mich sehr unwohl fühlen, wenn ich wüsste, da hat jemand einen Schlüssel nachgemacht. Selbst wenn ich den bekomme und ihn dann selber einschmelzen kann, die können ja noch einen zweiten nachgemacht haben, vielleicht einen anderen, der beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen dritten in der Diebesbande, den noch gar keiner kennt. Also ich glaube, ich würde an deren Stelle auf jeden Fall meinen Eltern sagen, tauscht mal bitte das Schloss aus, damit da nachts nicht plötzlich einer im Schlafzimmer steht.
Kommen wir zum Fazit. Die drei Ausrufezeichen sind jetzt ein seltener Fall, dass ich eine Serie neu entdeckt habe und ich von den Hörspielen tatsächlich die meisten Folgen mag und angefangen habe, eine neue Serie zu sammeln. Ich finde auch die Hörspielumsetzung gut. Wie ich vorhin ja schon gesagt habe, spielen in den Büchern die Beziehungen, Freunde und Beziehungsprobleme der drei Ausrufezeichen eine deutlich größere Rolle, die ich persönlich jetzt nicht brauche. Die Hörspiele konzentrieren sich da stärker auf den Fall, was mir sehr entgegenkommt. Der nächste Sommer endet jetzt etwas abrupt, also wenn man es vor allem mit dem Buch vergleicht, fehlen da tatsächlich zwei Kapitel. Wenn man allerdings das Hörspiel für sich nimmt, kann ich nicht sagen, dass mir da irgendwie groß was fehlt und ich den Eindruck habe, der Fall ist nicht wirklich rund oder abgeschlossen. Auf der anderen Seite hätte man natürlich auch noch ein bisschen Zeit gehabt. Der nächste Sommer geht 55 Minuten. Aktuelle Hörspiele dieser Serie gehen gerne mal eine Stunde 15 oder so. Das heißt, zwei Szenen, in denen die Beachparty gefeiert worden wäre, hätten da schon noch Platz gehabt. Insgesamt finde ich den Fall gut. Die drei Ausrufezeichen haben ordentliche Ermittlungsarbeit geleistet. Der Fall löst sich sozusagen im On. Das heißt, der Hörer ist live dabei, wenn die drei Ausrufezeichen die Lösung finden. Man braucht nicht am Ende noch ein endloses Gespräch, wo irgendjemand die Hintergründe erklärt oder was jetzt, weshalb, wo passiert ist. Das finde ich auf jeden Fall auch gut. Für mich verdient dieses Hörspiel einen Daumen hoch.
Kommen wir zu meinem Fazit. Da es ja keinen Erzähler gibt, sind bei allen Szenen im Wesentlichen die Heldinnen dabei. Das kommt mir sehr entgegen. Ich mag solche Hörspiele immer am liebsten, wo ich quasi einer der Hauptdarsteller sein kann. Auch die Szenen, bei denen die drei Ausrufezeichen jemanden belauschen, gefallen mir persönlich besser, als wenn ich einfach nur irgendwelchen fremden Personen zuhöre, wenn sie im Auto sind beispielsweise. Positiv ist, dass es hier so gut wie keine Nebenhandlung gibt. Die Anfangsgeschichte mit der Bärchenbadestunde fand ich durchaus interessant und danach geht es im Wesentlichen nur um den Fall. Interessant war hier das Konzept, dass es eigentlich so aussieht für lange Zeit, dass es zwei Fälle gibt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Der Fall mit den Spinden und der Fall mit Frau Kurz. Die laufen später aber zusammen und die Schuldigen waren beides mal dieselbe. Das ist nicht immer so. Mir gefällt diese Y-Struktur aber eigentlich am besten. Positiv fand ich, dass die drei Ausrufezeichen sehr früh den Erwachsenen Bescheid gesagt haben, in dem Fall dem Bademeister. Sie haben also damit ihrer Anzeigepflicht Genüge getan und können danach dann durchaus ermitteln. Mein Lieblingscharakter der Serie insgesamt ist Franzi, eben weil sie immer einen lockeren Spruch auf der Lippe hat. Und ich mag sogar das Titellied und höre mir das beim Joggen auch recht häufig an. Bei anderen Serien spule ich meist vor. Insofern gibt es auch von mir hier einen Daumen hoch. Damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode werden wir eine Weihnachtsserie des ZDF besprechen. Darin wird es um Wirtschaftsspionage gehen Von Chile bis in die Schweiz. Bis in 4 Wochen.